Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Artikel 5 des Grundgesetzes regelt die Freiheit der Meinung, Presse, Kunst und Wissenschaft. Der großzügige verfassungsrechtliche Schutz der freien Rede hat in jüngster Zeit vermehrt auch zu Konflikten bei der Ausübung dieses Grundrechts geführt. Offener Hass gegen Amtsträger, Beschimpfungen, auch die Rede von der Meinungsdiktatur bleiben als Meinungsäußerung grundrechtlich geschützt. Wohin Hass auf Politiker und gewählte Volksvertreter führen kann, hat kürzlich der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gezeigt. Wie weit reicht das Recht in Zeiten von Demokratiemüdigkeit? Ist der erzieherische Geist des Grundgesetzes unter veränderten kulturellen Bedingungen noch lebendig? Sind wir in guter Verfassung? Darüber hat Michael Köhler mit dem Staatsrechtler Udo Di Fabio gesprochen. Di Fabio lehrt öffentliches Recht an der Universität Bonn und war von 1999 bis 2011 Richter des Bundesverfassungsgerichts.
Udo Di Fabio, sexistische Schmähungen auf Facebook der grünen Politikerin Renate Künast wurden vom Berliner Landgericht gerade für zulässig erklärt. Nicht nur der Laie reibt sich ja so ein bisschen die Augen und fragt sich, was hat das eigentlich für Folgen in der politischen Kultur unseres Landes und auch für unser Zusammenleben? Ist die Meinungsfreiheit, umfasst die alles?
Sie bringen mich in Schwierigkeiten, ein Urteil zu kommentieren, wo ich die Akte nicht gesehen habe und wo ich, genau wie wir alle, meine Kenntnisse aus der Presse, aus der öffentlichen Meinungsbildung habe. Aber es will mir scheinen, als ob Äußerungen in diesem strittigen Sachverhalt, also wie über Frau Künast gesprochen worden ist, dass das eigentlich das Musterbeispiel dafür ist, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit verlaufen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner langen, über ein halbes Jahrhundert langen Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit eigentlich ein Stück amerikanische Meinungskultur in den 50er Jahren übernommen, also im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Das war in Deutschland, in Europa insgesamt, nicht so selbstverständlich. Manche sagen sogar, das Gericht hat edukatorisch gewirkt, also die Menschen zur Demokratie erzogen, indem auch Richter immer wieder darauf hingewiesen wurden, ihr könnt es noch freundlicher auslegen, man muss nicht gleich die Beleidigung in jeder Aussage sehen. Und das Gericht hat gesagt, wenn Politiker Gegenstand einer Meinungsäußerung sind, dann darf man auch mal stärker zulangen. Die langen ja selbst auch stark zu und wir sind im politischen Meinungskampf und da darf man nicht so empfindlich sein wie im Privatleben. Das ist alles richtig, das ist die Rechtsprechung, aber eine Grenze hat das Bundesverfassungsgericht gesetzt. Die erweislich unwahre Tatsachenbehauptung ist eine Grenze der Meinungsfreiheit. Und die sogenannte Schmähkritik, das ist so ein altväterlicher Begriff, Schmähkritik, da ist man gleich im 19. Jahrhundert, aber gemeint ist damit ein Schlagen unter die Gürtellinie. Das heißt, kein Sachargument mehr, sondern nur noch die Verletzung des anderen, seiner Person. Das, was wir als Beleidigung empfinden, wo die Würde des anderen verletzt wird. Und die Passagen, die ich gesehen habe über Renate Künast, die waren eigentlich klassische Beispiele für eine solche Schmähkritik und sind deshalb von der Meinungsfreiheit regelmäßig, ungeachtet dieses Falls, nicht gedeckt.
Wir wollen in diesem Gespräch ein bisschen darüber nachdenken, wie sich der Gründungsgeist des Grundgesetzes vielleicht in den 70 Jahren seither verändert hat. Wir sprechen in einem Moment, da die Weimarer Reichsverfassung 100 Jahre alt ist. Sie haben dazu im vergangenen Jahr ein dickes Buch vorgelegt über Aufbruch und Scheitern der Weimarer Verfassung. Wir sprechen im 70. Jahr, Jubiläums- und Gedenkjahr des Grundgesetzes und stellen doch eine ganze Reihe von Veränderungen fest. Hate Speech, Beschimpfungen, ich habe das schon genannt. Die amerikanischen Politologen Sieblatt gehen so weit und sagen, Demokratien müssen nicht durch Revolutionen zu Sturz kommen. Sie können durch Verfallsprozesse Schaden nehmen. Sie nennen einige Beispiele, dazu zählt die Delegitimierung der Opposition, die Duldung von Gewalt aus eigenen Reihen oder von Fremden. So ein bisschen Zensur gehört auch dazu, ein autoritärer Führungsstil und ähnliches. Meine Frage an Sie, eine gute Verfassung allein macht noch keine Demokratie. Was ist, wenn jetzt eine extremistische Großwetterlage dazwischen kommt?
Man muss es im 71. Jahr des Grundgesetzes so sagen, das Grundgesetz ist die beste Verfassung, die die Deutschen hatten. Davon bin ich überzeugt. Aber die Weimarer Reichsverfassung war auch nicht so schlecht. Sie ist nicht daran gescheitert, dass eine 5%-Klausel oder so etwas fehlte, sondern sie ist daran gescheitert,
dass die Nazis nicht verhindert, haben Sie mir mal gesagt.
Das hätte die Nazis überhaupt nicht verhindert. Ich bin noch nicht mal sicher, ob das Grundgesetz die Nazis verhindert hätte. Aber wir müssen sehen, es geht um das, was wir manchmal etwas elaboriert die soziokulturellen Grundlagen einer Gesellschaft nennen. Wollen die Menschen wirklich eine Demokratie? Oder sehnen sie sich doch nach der Führungspersönlichkeit, nach der charismatischen Führung, die über den Parteien steht? Das ist in Deutschland so eine Fixierung gewesen. Die Parteien streiten immer. Und
Parteiengezänk hieß das.
Das Parteiengezänk, da muss doch etwas darüber sein. Solche autoritären Strukturen, die wachsen in einer Gesellschaft, sind manchmal Sehnsüchte, dass man den Kompromiss nicht mehr will, dass man die parteipolitische Koalitionsfähigkeit eigentlich gar nicht mehr will, sondern eine Partei, die glaubensstark ist, die wertrational eigentlich nur noch operiert. Und dann verfällt die Demokratie, weil man in einem solchen Meinungsklima als gewählter Politiker, als gewählte Politikerin nicht mehr hinreichend manövrieren kann und nicht mehr sachliche Politik betreiben kann.
Im Verfassungsstaat, im Liberalen, sind rechtliche und politische Ordnung unauflöslich miteinander verbunden. Bisschen einfacher gesagt, ich kann mit demokratischen Mitteln ziemlich leicht der Demokratie schaden oder sie schädigen.
Ja, das Grundgesetz hat ja deshalb die Grenzen der Meinungsfreiheit weit gezogen und auch für die Parteien große Freiheiten gelassen, aber alle darauf verpflichtet, nicht aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen. Deshalb gibt es so etwas wie das Institut des Parteienverbots, Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Deshalb gibt es sogar die Aberkennung von Grundrechten. Das ist noch nicht passiert, ist praktisch nicht wesentlich, aber gibt die Idee wieder. Dieses Grundgesetz möchte sich nicht nochmal abschaffen lassen, auch nicht durch eine demokratische Mehrheit, die sich vielleicht irgendwann in einem Parlament bildet.
Wir spielen an auf die Tatsache, dass Hindenburg Hitler möglich gemacht hat.
Er hat Hitler möglich gemacht. Ob Hitler wirklich eine Mehrheit in einem frei gewählten Parlament hatte, mag man darüber streiten. Aber ernannt worden ist er jedenfalls nach den Regeln der Weimarer Verfassung. Und damit ist er auf einem verfassungsmäßigen Wege zur Macht gekommen und hat sie dann natürlich missbraucht und die Verfassung gebrochen. Aber das Grundgesetz möchte deshalb in seiner Identität wehrhaft sein und unsere Grundlage gesichert wissen. Aber was wir als Bürger erkennen sollten, ist, dass Recht, Juristinnen und Juristen, Richter, sie werden uns nicht davor bewahren, wenn eine Demokratie wirklich erodiert. Ich glaube nicht, dass das heute in Deutschland der Fall ist. Wäre es aber der Fall, dann darf man sich, glaube ich, nicht allein auf die Institution des Rechts verlassen. Sie sind wichtig, sie sind nützlich, aber sie können es nicht allein machen. Das bedeutet, wir brauchen Demokraten.
Sie können nicht retten, was die Gesellschaft verbockt, sage ich jetzt mal sehr plump. Etwas anspruchsvoller gesagt, das Grundgesetz gewährt Freiheiten, Freiheiten an politischen Prozessen teilzunehmen, an ihnen mitzuwirken, aber es ersetzt die politischen Prozesse nicht. Die müssen schon Menschen führen.
Das ist so und auch der Künast-Fall, mit dem Sie eingeleitet haben, der beweist ja, dass eine Gesellschaft auf ihre eigenen kulturellen Interaktionsbedingungen Acht geben muss. Das, was wir früher mal Anstand nannten, das ist ein Lebenselixier einer jeden Demokratie. Und das wird auch durch die Grundrechte als Werteordnung abgebildet. Denn das, was die Grundrechte uns lehren und was die Idee der Würde des Menschen, Artikel 1 des Grundgesetzes, ausmacht, das ist, den anderen zu achten, auch wenn er ganz anders ist als ich, wenn er um Gottes Willen eine ganz andere Meinung hat als ich. Und ihn trotzdem zu achten, deshalb muss ich seine Meinung nicht gut finden, die kann ich bekämpfen, der kann ich entgegentreten. Aber den anderen als Subjekt, als Person zu achten, das kommt in einer Gesellschaft, die hier und da Verwahrlosungstendenzen hat, abhanden. Das, was alles über Renate Künast gesagt worden ist, das zeigt jedenfalls im Netz, vielleicht auch anderswo, ein gewisses Maß an Verwahrlosung. Unter dem Deckmantel, unter dem Schutz der Anonymität werden Sachen gesagt, die man früher noch nicht mal am Stammtisch gesagt hat.
ist ein bisschen Musik in meinen Ohren, weil wir hier in diesen Kulturfragen im Deutschlandfunk sprechen. Und bis hierhin, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, sind, glaube ich, zwei Elemente stark geworden, wenn ich sie richtig wiedergebe. Das eine ist, wir haben es hier mit kulturellen Faktoren zu tun. Eine Verfassung alleine gibt keine Garantie für ihr Gelingen ab, wenn in einem weltanschaulich extremistischen Umfeld es schief geht. Also Weimar war das beste Beispiel dafür. Von rechts die Schlägertrupps der SA und von links die gewaltbereiten Spartakisten und die gewaltbereiten Massenorganisationen. Sie haben etwas gesagt, was ich sehr reizvoll finde. Meine Mutter nannte sowas mal Herzensbildung, was ich gehört und was ich nicht gehört. Dazu zählte auch Denunziation. Sie haben das Wort von der Edukation erwähnt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der gerne in Vergessenheit gerät. Es heißt im Grundgesetz, das deutsche Volk hat sich in Verantwortung vor Gott und den Menschen dieses Grundgesetz gegeben zur Mehrung des Friedens in der Welt und zur Einigung Europas. Das heißt, über allem Grundrechtsartikeln, die ja Freiheitsartikel sind. Erster Teil regelt die Freiheitsrechte, zweiter Teil die Staatspflichten. Steht so etwas wie ein erzieherischer Gedanke?
Das ist so, das Grundgesetz ist von Frauen und Männern gemacht worden im Parlamentarischen Rat, die Erfahrung in der Weimarer Republik hatten. Und sie hatten alle mit ansehen müssen, wie eine Demokratie gestorben ist. Und sie waren alle, also fast alle, überzeugte Demokraten. Aber sie hatten eine gewisse Reserve. Ich möchte sogar sagen, ein gewisses Misstrauen gegenüber dem eigenen Volk. Deshalb findet man im Grundgesetz auch kein Volksbegehren oder kein Volksentscheid. Länderneugliederung ist eigentlich kein Fall dafür. Also das hat man ganz bewusst gemacht, weil man meinte, das deutsche Volk, klar, nach 1945, muss erst wieder in den Kreis der zivilisierten Völker geführt werden. Es hat sich als verführbar, als manipulierbar und zum Teil auch als Tätervolk erwiesen. Und damit war es notwendig, für eine lange Zukunft der Freiheit die Grundlagen neu zu legen. Und das hat die Bundesrepublik viel besser getan, als wir das manchmal in selbstkritischer Wahrnehmung wahrgenommen haben. Und die Alliierten, die Westalliierten, haben auch ihren Teil dazu getan. Zum Beispiel, wenn Engländer Rundfunkanstalten begünstigt haben, die ihrem BBC-Modell entsprachen und von dem heute der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ganz maßgeblich ideell lebt, sollte man bei allem England-Bashing auch nicht vergessen, dass wir hier wichtige Inspirationen neu bekommen haben. Gab es so in Deutschland vorher nicht, eine solche Institution. Und insofern haben wir lange gelernt und das Grundgesetz hat sich auch als edukativ verstanden. Deshalb kann man der Werteordnung, der Präambel, dem staatsorganisationsrechtlichen Teil viel auch an Klugheit, geradezu an Weisheit entnehmen. Deshalb macht Verfassungsauslegung auch Spaß.
Damit ein bisschen Salz in die Suppe kommt, was ist, wenn jetzt diese pazifizierenden, die befriedenden Gedanken, ich meine, es waren Männer wie Konrad Adenauer, de Gaulle, Robert Schumann und so weiter, die den europäischen Einheits- und Friedensgedanken nach vorne getragen haben. Wenn der jetzt massiv unter Beschuss steht, Stichwort Brexit, Stichwort EU-Wahl, nehmen wir die jüngsten Landtagswahlen dazu und noch eine kommende. Was ist, wenn funktional und gesellschaftlich solche Blöcke wegbrechen, Stichwort Funktionsverlust der Volksparteien und ähnliches? Ist das Grundgesetz dann von gestern?
Nein, das Grundgesetz, das schreibt nichts von Volksparteien. Wie viele Parteien im Bundestag sind, da hat das Grundgesetz keine Meinung zu. Also insofern, dass wir mit einem Drei-Parteien-System lange Zeit gut hingekommen sind und das für einen Normalfall der Stabilität gehalten haben, was sich heute vielleicht eher als Sonderfall erweist, das ist nicht vom Grundgesetz so gewollt, sondern das hat der Wählerwille so gemacht, die gesellschaftliche Entwicklung. Was sich verändert in einer Gesellschaft, ist aber in der Tat, dass politische Räume sich wieder stärker fragmentieren. Also wir sprechen dann von Echokammern und so etwas. Wir wollen damit sagen, dass es nicht nur so soziologische Gruppen gibt, die wir früher gesehen haben. Wir haben Arbeiter gesehen, die SPD wählten und in der Gewerkschaft waren. Rheinische Katholiken, die das Zentrum oder später die CDU wählten und haben dann so ein soziologisches Bild auch der politischen Landschaft gezeichnet.
Loyalitätsverluste sind ja auch festzustellen. Wiederaufbau-Loyalitäten, die bis weit in die Nachkriegszeit reichten,
ja, egal welcher Partei man angehört. Ja, wir haben in Deutschland in der Tat lange Zeit, also in der jungen Bundesrepublik, noch starke Gruppenloyalitäten gehabt. Wir haben Orientierung an tradierten Kollektiven gehabt und heute ist die Gesellschaft stärker individualisiert. Sie ist auch volatiler geworden, das heißt, Stimmungsumschwünge zur einen oder zur anderen Seite sind wahrscheinlicher geworden. Und wir sind nicht mehr so korporatistisch unterwegs. Also es ist zwar wichtig, was der ADAC sagt und der DGB, aber eigentlich hört keiner hin. Das ist eine Veränderung. Man kann von solchen organisierten Verbänden aus die Gesellschaft nicht mehr prägen, sondern sie prägt sich selbst. Sie kommt mit spontanen Gruppen. NGOs werden wichtig, die teilweise international operieren. Sie prägen den Kommunikationsraum und verändern neben anderen Effekten wie die Globalisierung, also internationale Bezüge und die Digitalisierung, andere Erlebniswelten im Netz, verändern sie die Gesellschaft zu einer Gesellschaft, die ihre Mitte droht, ein Stück weit zu verlieren. Wir repräsentieren das ja im Parlament, aber die Mitte, die früher in Tageszeitungen, im Rundfunk mit 1, 2, 3 Programmen gebildet war, wo man am Arbeitsplatz gesagt hat, über den Film gesprochen hat, der gestern in ARD lief, diese Welt ist vorbei. Wir sind eine... Ja,
gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf oder...
Da jeder wusste das.
Montag darüber mit dem Taxifahrer
konnte, reden. Ja, jeder konnte darüber reden. Und dann war die Mitte der Gesellschaft auch viel leichter medial abbildbar. Und heute haben wir insofern, man könnte negativ sagen, einen zerbrochenen Spiegel. Positiv könnte man sagen, eine dezentralisierte Meinungsbildung.
Ich greife gerne Ihr Stichwort mit den NGOs auf, weil auf meinem Zettel ein Stichwort steht. Ich möchte die Gelegenheit nämlich nicht verpassen, Sie zu fragen. Staatsrechtler halten in aller Regel nicht viel von plebiszitären Elementen. Das ist ihnen zu kurzfristig, zu stimmungsgeladen, zu affektiv. Jetzt haben wir einen bayerischen Ministerpräsidenten, der sich an die Spitze der grünen Bewegung setzt. Bienen würden Söder wählen. Was halten Sie, Professor Di Fabio, von Klimaschutz und Recht auf Wohnen im Grundgesetz?
Ja, Sie haben, obwohl ich manchmal damit kokettiert habe, plebiszitäre Elemente ins Grundgesetz aufzunehmen, weil inzwischen der Reifungsprozess der Deutschen vorangeschritten ist und die ursprüngliche Einstellung von 1949 eigentlich nicht mehr gilt, ist Ihre Erwartung trotzdem richtig. Verfassungsinterpreten sind vorsichtig, wenn mit der Verfassung Tagespolitik gemacht werden soll. Darum handelt es sich bei näherem Hinsehen, auch wenn die Politikerinnen und Politiker es anders ausflaggen. Wir haben bereits seit mehreren Jahrzehnten Artikel 20a im Grundgesetz, der den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gebietet. Und wenn jetzt einer Klimaschutz reinschreiben will, ich hatte immer gedacht, das Klima ist auch ein Teil der natürlichen Lebensgrundlagen. Ich hätte
jedenfalls. Das lässt sich ja nicht national lösen, das ist ja der Punkt.
Das ist ja jetzt nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob wir es in unser nationales Grundgesetz schreiben. Und ich sage, es steht schon drin. Es steht, die natürlichen Lebensgrundlagen sind bereits als Staatsziel vorgegeben. Und natürlich gehört der Klimaschutz dazu, braucht man nicht reinschreiben. Und Rechte auf Wohnen, sowas steht in Landesverfassungen, Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnen. Jeder weiß, dass das in einer demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialstaatlichen Gesellschaft nicht einklagbar ist. Sondern es wird wolkig. Die Verfassung wird zu einem Träger von schönen Verheißungen. Das Grundgesetz ist aber ganz anders konzipiert. Nüchtern, es soll funktionieren und die klaren Wertegrundlagen deutlich machen und nicht politische Prosa aufnehmen. Und deshalb bin ich skeptisch. Ich bin skeptisch, wenn jemand sagt, nicht alle Menschen haben Würde, sondern Alte haben auch Würde. Das halte ich schon für würdelos. Denn auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, sie ihnen abzusprechen. Kinder brauchen auch, ihre Würde muss auch jetzt dargestellt werden. Das sind alles politisch zum Teil verständliche Pointierungen. Verfassungsrechtlich sind sie gelinde gesagt nicht notwendig.
Verliert das Grundgesetz seinen hohen Identifikationswert, den es in den ersten Jahrzehnten gehabt hat? Steht es unter Beschuss, also ich will das, vermeide absichtlich das Wort vom Verfassungspatriotismus, kann man lange darüber diskutieren, aber es hatte einen sehr hohen Identifikationswert. Hat es den mit zunehmender Ausdifferenzierung der Gesellschaften, Sie haben es schon angesprochen, Internationalisierung, Globalisierung und so weiter, verloren?
Ich hätte das vor 30 Jahren so prognostiziert und staune doch darüber, dass es nicht so ist. Jetzt, wo wir 70 Jahre Grundgesetz gefeiert haben, habe ich eine sehr große Resonanz gespürt. Die, Die Deutschen suchen eher in Zeiten der Verunsicherung und aufgebrochener Diskussionen nach einem verlässlichen normativen Fundament und schauen auf das Grundgesetz. Internationalisierung, Europäisierung, alles klar, alles wichtig und wird von den Menschen auch als bedeutsam gesehen. Aber sie möchten doch wissen, was ist denn eigentlich für uns als Nation in der Mitte Europas oder als Mitgliedstaat der Europäischen Union, ganz nüchtern gesprochen, was ist denn eigentlich unsere verfassungsrechtliche Identitätsgrundlage? Und deshalb sind die Anfragen an das Grundgesetz, die steigen. Und jetzt muss man darauf hinweisen, Verfassungspatriotismus, wenn es den denn so gibt, wie vorgestellt von Dolf Sternberg, mal ursprünglich in Umlauf gesetzt, erreicht jedenfalls nicht. Also man braucht noch mehr dazu, man braucht aber auch Verfassungspatriotismus. Und insofern finde ich es gut, wenn wir in dieses großartige Dokument reinschauen, aber wird nicht alle unsere Probleme lösen. Und in der Tat, das neue Edukationsprogramm, das vor uns liegt, ist eigentlich dasjenige zu verstehen, wie man als Nation, als offener Staat in einem balancierten Europa, vernünftig Politik machen kann, auch Klimaschutzpolitik machen kann, wie man sich selbst behaupten kann, wie man europäische Außenpolitik betreiben kann und gleichzeitig die demokratischen Prozesse in den Mitgliedstaaten und auf der europäischen Ebene intakt halten kann. Und das verstehen viele Menschen nicht und das darf man nicht den Menschen jetzt vorwerfen. Denn wenn Sie mal Juristen fragen, wie genau geht eigentlich das europäische Gesetzgebungsverfahren, wenn der nicht ein spezialisierter Europarechtler ist, wird er auch einbrechen da. Also das System ist ungeheuer komplex und Komplexität kann man im politischen Prozess schlecht vermitteln. Wir brauchen also ein Nachziehen der Bildung, damit wir so etwas besser verstehen, damit wir politische Prozesse in Europa oder die multilaterale internationale Politik besser verstehen. Da kann ich nicht bestätigen, dass wir da schon so weit gekommen sind, wie wir weit hätten kommen müssen.
Mich juckt es natürlich in den Fingern, vielleicht in der Schlussrunde zu fragen. Wir reden in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Sigmar Gabriel hat mal sehr einfach gesagt, auf die leidliche Leitkulturdebatte, die ja nun auch 20 Jahre lang fast andauert, brauche ich nicht, steht alles im Grundgesetz. Sehen Sie das ähnlich?
Nein, das habe ich noch nie so gesehen. Es steht eben nicht alles im Grundgesetz. Und eine Leitkultur steht nicht im Grundgesetz. Die Idee der grundrechtlichen Werteordnung ist Teil unserer westlichen Kultur und Ausdruck unserer westlichen Kultur. Aber es ist noch nicht alles. Frau von der Leyen steht jetzt gerade etwas unter Druck, weil sie ein European Way of Life propagiert. Ich halte das für eine richtige Idee. Denn der American Way of Life ist nie ausgrenzend gewesen, sondern der sollte nur sagen, wer zu uns kommt, der soll diese Werteidee der USA, also damals hat man noch nicht an Donald Trump oder so gedacht, sondern der soll diese Wertegrundlage bejahen und dann ist jeder willkommen, der hier mitmacht. Und so kann sich Europa auch definieren und zu glauben, ein European Way of Life sei irgendwie ausgrenzend, abwertend oder eine Festung Europa, das ist ein Fehlverständnis. Es geht darum, dass wir europäische Leitwerte haben, westliche Leitwerte haben, in der Achtung des anderen, in Meinungsfreiheit, in Pluralität. Das sind Leitwerte, die wir tatsächlich verteidigen. Auch die Frage, wie gehen wir mit Männern und Frauen, wie gehen wir mit sozialen Ungleichheiten um, der European Way of Life, der hält zum Beispiel eine Sozialversicherung, eine Krankenversicherung für dringend notwendig. Der American Way of Life nicht unbedingt. Bei allen Ähnlichkeiten, da ist ein Unterschied. Warum soll man den nicht benennen? Als europäische Identität halte ich also eigentlich für eine gute Idee und verstehe die Kritik daran nicht so richtig. Aber es steht eben nicht alles im Grundgesetz. Wir brauchen auch noch eine alltagskulturelle Debatte.